ARD Sounds.
Das heißt, der Mann zahlt der Frau einen monatlichen Betrag als Rentenausgleich sozusagen.
Genau, also sozusagen im Hier und Jetzt, idealerweise Cash von links nach rechts, ne? Damit die halt ihre Altersversorgung machen kann, damit die auch sich Sachen ansparen kann, was sie gerne möchte, damit die auch ihr eigenes Geld hat. Ne? Ja. Eine Nanny würde ich ja auch bezahlen. Also nach außen hin bezahlt man dann die Leute als Dienstleistung, aber im Innenverhältnis dann nicht.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Heute kümmern wir uns um ihre Finanzen und ich weiß, da gibt es bei vielen Menschen jetzt Berührungsängste und ich fasse mich da auch gleich mal an mein eigenes Näschen. Aber mein heutiger Gast wird Ihnen diese Ängste heute nehmen, da bin ich sehr zuversichtlich. Die Unternehmerin und Buchautorin Natascha Wegelin ist mein Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank.
Sie nennen sich ja auch Madame Money Penny. Ich nehme mal an, da gibt es einen James-Bond-Bezug, oder?
Nicht so wirklich. Nee. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe einen James-Bond-Film mal im Kino geschaut, vor ewigen Zeiten, aber bin ich eingeschlafen. Also, aber ja, ganz in der Ferne, also ich bin jetzt kein James-Bond-Fan, aber dieses Money-Penny ist natürlich sehr, bleibt natürlich hängen, ist sehr griffig. Und die Miss Money-Penny war ja auch eine Frau, auch sozusagen in Kontrolle und die auch sehr unaufgeregt mit Männern umgegangen ist und so, weil so das heimliche Brain eigentlich hinter der ganzen Operation.
Ja. Was ich ganz lustig fand, das war ja die Sekretärin von M, quasi vom Chef und später der Chefin von James Bond. Und die war ja eigentlich eher so ein bisschen im Hintergrund. Ja. Und sie wollen Frauen ja in den Vordergrund holen, nach vorne holen. Ja. Ihnen ist es ganz wichtig, Frauen zu stärken, was ihre persönlichen Finanzen angeht. Sie wollen sie fit machen, vor allem auch in den Krisen, in denen wir uns ja gerade befinden, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, ökonomisch. Ja. Warum sind denn Frauen, das sagen Sie ja, härter von diesen Krisen betroffen?
Ja, ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass Krisen neutral sind. Also Krisen sind oder sie treffen nicht auf eine neutrale Fläche. Ich finde, das kann man ganz gut auch mit Inflation sich bewusst machen. Es gibt nicht die Inflation. Also es steht dann in meiner Zeitung, die Inflationsrate ist gestiegen und ist wieder 3% oder so. Aber die Lebensrealitäten sind ja unterschiedlich. Wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter bin, die 70% ihres Einkommens auf Lebensmittel budgetieren muss, dafür ausgeben muss und dann steigen die Lebensmittelpreise um 12%, was sie in den letzten Jahren getan haben, betrifft mich das ja viel, viel stärker als jetzt einen, ich sage es mal, das andere Extrem, einen gut verdienenden Manager, der sagt, naja, also ob die Milch jetzt irgendwie 10% mehr kostet oder nicht, interessiert mich jetzt auch nicht so, ne? Oder trifft mich halt nicht so. Und da muss man schon sagen, dass wir Frauen leider sozusagen an erster Reihe stehen, dadurch, dass wir weniger verdienen, dadurch, dass wir weniger Rente bekommen werden, dadurch, dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten und so weiter, dann die ganzen Gender Gaps sozusagen auf, dass Frauen uns in solchen Krisenzeiten einfach härter treffen. Und auch, wenn man dann schaut, wie der Staat auf Krisen reagiert, oder auch die Wirtschaft reagiert, dann ist es ganz oft mit Sparmaßnahmen. Mhm. Und Sparmaßnahmen des Staates treffen Frauen auch härter, weil in der Bildung gekürzt wird, im Kulturprogramm,
im Sozialbereich,
wo Frauen eher arbeiten und wovon Frauen auch eher die Nutznießerinnen sind. Mhm. Ja? Und da kann man also wirklich, ich habe mich damit sehr eindringlich beschäftigt in meinem Buch, da gibt es viele wirkliche Studien oder auch die Corona-Hilfen, dass die Corona-Hilfen auch eher Männern gedient haben in der Summe als Frauen. So, und wenn man sich das anschaut, dann kann man, denke ich, schon sagen, dass Frauen von der Krise, welche auch immer es ist, deutlich stärker betroffen sind als Männer. Ja.
Warum sollten heute denn auch Männer zuhören?
Männer sollen erstmal zuhören, wenn sie hoffentlich Feministen sind. Ja, also erstmal das. Ich finde, da liegt schon was drin. Also auch die Lebensrealitäten der eigenen Frau zu verstehen oder auch der Tochter zu verstehen, dass wir einfach mit ganz anderen Dingen uns zusätzlich noch beschäftigen müssen. Also einmal, um vielleicht genau die Frauenperspektive besser zu verstehen. Und unterm Strich sind ja jetzt Finanzen auch nicht weiblich oder männlich. Ich habe auch sehr viele männliche Fans und Zuhörer, die sagen, oh ja, da habe ich auch noch richtig was mitgenommen im Bereich Finanzen. Ich finde es ja auch immer so ein bisschen unfair, dass den Männern auch das Thema Finanzen so untergeschoben wird. Die Frauen sagen, ist Männerthema, genau. Und dann stehen die Männer da und sagen, ja, warte mal, jetzt soll ich das hier machen? Das ist ja quasi für beide Seiten eigentlich ein bisschen unfair.
Ja. Die Krise liebt Frauen wie dich, so heißt ihr Buch. Das finde ich ja schon mal einen sehr aufrüttelnden Titel. Wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. Da geht es eben um diese finanzielle Resilienz, die Fähigkeit eben finanzielle Krisen nicht nur abzufedern, sondern sogar auch als Chance für sich zu nutzen.
Genau.
Wie geht das denn?
Genau. Das ist dann sozusagen das Nonplusultra, ne? Mhm. Dass man sich quasi so finanziell aufstellt, dass man Krisen als Chance nicht nur begreift, sondern auch wirklich monetär nutzen kann. Ganz plakativ. Mhm. Im Zollcrash beispielsweise letztes Jahr, als Trump da lustig getweetet hat,
die ganze heute den so,
Zollkrieg,
morgen so.
Ja, genau, den Zollkrieg da angezettelt hat, da ging eigentlich der komplette Aktienmarkt weltweit ging runter. So, das kann man jetzt sagen, das ist ein Crash, das ist eine Krise. Ja, und dann sitzen die einen und sagen da, oh nein, um Gottes Willen. Diejenigen, die aber vielleicht ein bisschen finanzkompetenter sind, sagen sich dann, ah, das ist ja praktisch, jetzt ist ja gerade günstig, dann kann ich ja gut einsteigen. Ne? Mhm. Es gibt wirklich, das habe ich mir auch angeschaut, es gibt sozusagen so einen Crash-Bonus. Ja, also wenn man mutig genug ist und natürlich auch kompetent genug ist, ja, Mut und Übermut liegt an der Börse natürlich auch sehr nah beieinander. Da haben wir Frauen zum Beispiel zum Glück nicht so das Problem, das ist dann eher so eine Männersache. Aber da dann halt, ich sag mal, schlau auch mit Risiko umgehen zu können und antizyklisch handeln zu können und auch ja genug Geld, Liquidität zu haben, um dann auch reingehen zu können in den Markt und so eine Chance mitzunehmen. Und dann, wenn es dann wieder hochgeht, dann macht man natürlich die ja, die richtigen Renditen. Mhm. Und gerade wenn man vielleicht nicht mehr so viel Zeit auch hat, um noch Vermögen aufzubauen, was ja auch ein Schicksal vieler Frauen ist, ne, die sagen, ja, gut, jetzt bin ich irgendwie Mitte 40, Ende 40, Anfang 50, dann ist die Rendite, die man da rausholt, einfach sehr, 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 sehr entscheidend. Mhm. Und wenn man da dann schlau in so Down-Phasen agiert, dann so ist das ein Unterschied von mehreren hunderttausend Euro.
Ja, setzt ja trotzdem ein gewisses Know-how voraus.
Absolut,
und
ja,
auch erstmal diesen Schritt zu gehen, ich beschäftige mich jetzt mal mit meinen Finanzen.
Ja.
Da gibt es tierische Berührungsängste, haben wir gerade schon kurz angesprochen. Wie nehmen Sie Frauen denn die Angst, die zu Ihnen kommen?
Ja, also erstmal absolut das, was Sie sagen, ne? Diese Berührungsängste, die sind ja irgendwie in uns einprogrammiert, hat man so das Gefühl, ne? Das sind Glaubenssätze, das ist ein limitierendes Mindset sozusagen. Und ja, wie nehmen wir den Frauen die Angst? Also ja, einfach eigentlich dadurch, dass ich, oder andersrum, ich glaube, ein Trugschluss, den viele Frauen haben, ist, dass sie schon alles wissen müssen. Na, das ist so dieser Perfektionismus. Mhm. Bevor ich mich für so ein Programm anmelde hier bei der Madame Moneypenny, da muss ich schon drei Bücher gelesen haben, da muss ich schon dies, schon das gemacht haben.
Damit ich nicht dumm rüberkomme.
Damit ich nicht dumm rüberkomme,
ja.
Genau. Ne? Ich glaube, Frauen brauchen sich eigentlich nur in Anführungsstrichen die Erlaubnis zu geben, Anfängerin zu sein, zu lernen. Ne, weil das Thema Geld ist auch so mit Scham behaftet. Ne? Und je älter man wird, desto mehr wächst, glaube ich, die Scham, weil man sagt, boah, jetzt bin ich 45, hab's immer noch nicht gemacht. Jetzt bin ich 48, hab's immer noch nicht gemacht. Ne? Und dieses schlechte Gewissen, diese Scham, dieses, oh, ich hätte eigentlich mal schon vor 20 Jahren, das wächst ja, es potenziert sich ja.
Total, ja.
Und ich glaube, es braucht eigentlich gar nicht so viel mehr, als sich da diesen Druck mal rauszunehmen und zu sagen, ja, ich gucke mir das einfach mal an. Ne? Mhm. Es ist sozusagen das Innere, diese innere Angst, ich kann das nicht, ich bin zu doof, ja, es ist sowieso zu spät für mich. Das, was so im Inneren abgeht. Und dann gibt es ja aber auch noch die Angst gegenüber Aktien ganz generell und der Börse.
Total,
ne? Dieser Mythos,
ja.
Oh, da verliert man Geld, da kann ja gleich ins Casino gehen. So. Und da hilft, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen.
Ja.
Ne? Also, dass man, natürlich gibt es ein Risiko, das ist so, das muss man auch wissen und man kann natürlich Geld verlieren an der Börse. Aber das passiert eigentlich nur, wenn man Fehler macht. Ja? Also wenn man nicht weiß, was man tut, wenn man unvorbereitet ist, wenn man eben nicht finanzkompetent genug ist. Mhm. Und ich kriege oft die Frage, ja, Natascha, welchen ETF soll ich denn investieren? Und dann sage ich immer, wenn du mir die Frage stellst, weiß ich, dass du gar nicht investieren solltest.
Weil zu wenig Know-how
weil
da ist.
Weil zu wenig Know-how, also ne, wenn du den Weg gegangen wärst, ja, dich wirklich einzuarbeiten und deine Risikobereitschaft und deine Rentenlücke auszurechnen und so, ne, und die Strategie, dann wüsstest du automatisch, weil am Ende purzeln halt ein paar ETFs raus.
Mhm.
Und viele drehen das dann auf den Kopf und das sehe ich ja auch immer mal wieder, ne, die machen dann den siebten Schritt vor dem ersten.
Mhm.
Und investieren dann in was und investieren dann, machen dann, keine Ahnung, 50 Euro Sparplan oder so, der auch nicht reicht. Und dann kommt der Crash und dann ist, oh ja, und die Börse geht runter. Hab ich doch gewusst, ne? Wusste ich doch. Ist alles Teufelzeug und das ist die Börse schuld.
Ja.
Die Börse ist aber nie schuld. Die Börse macht halt, was sie macht. So ist ja die Frage, wie ich damit umgehe. Und darauf will ich ja hinaus, genau.
Also diese ersten kleinen Trippelschrittchen machen wir heute zusammen.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Aber vorher dürfen Sie noch Ihren blaue Couch-Lebenslauf vorlesen. Kriegt ja jeder Gast von uns.
Okay. Ich heiße Natascha Weglin und bin Entscheiderin über Geld. Als Madame Moneypenny kämpfe ich für finanzielle Gleichberechtigung. Denn eine Frau ohne Geld ist eine Frau ohne Macht. Geprägt haben mich das Fußballspiel mit den Jungs, ein Reinfall bei einer Vermögensberaterin und die Entscheidung, lieber allein zu sein, als in einer Beziehung, die mir nicht gut tut. Wir Frauen sollten nicht länger zurückstecken und unsere gute Mädchenprägung überwinden. Wenn wir uns auf unsere Werte besinnen, optimistisch bleiben, unser Netzwerk um Hilfe bitten und aktiv nach Lösungen suchen, kommen wir durch jede Krise. Mein größter Traum ist eine Gesellschaft, in der Mädchen nicht mehr in typische Rollenbilder hineinsozialisiert werden, sondern dieselben Chancen haben wie Jungs. Meine feste Überzeugung lautet, Mut wird immer belohnt. Schön, ja. Mein bester Lebenslauf, den ich je gelesen habe von mir selber.
Können Sie für die nächste Bewerbung mitnehmen. Ja, genau. Eine Frau ohne Geld ist eine Frau ohne Macht, haben wir gerade gehört. Wie stehen denn Frauen in Deutschland so da finanziell im Vergleich zu Männern?
Schlecht. Und auch nicht nur im Vergleich zu Männern, sozusagen, wenn wir uns Deutschland angucken, sondern auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also in Deutschland ist der Gender Pay Gap, bewegt sich einfach sehr, sehr wenig. Das ist die Einkommenslücke pro Monat oder auch pro Stunde und dann letztendlich auch pro Monat zwischen Männern und Frauen. Ich finde auch, dass ein großes Missverständnis wird, immer von 6% Gender Pay Gap gesprochen oder 16% oder so. Das ist aber nur der Verdienst pro Stunde und ich finde das so extrem nichtssagend, denn es wird eigentlich komplett Teilzeit, Elternzeit, wird da alles rausgerechnet, weil man guckt nur pro Stunde.
Ja.
Aber die Einkommenseinbußen pro Monat, das ist ja das, wovon ich meine Miete zahle. Das ist das, was in meine Rentenversicherung geht oder halt auch nicht. Da sind wir bei 30% in Deutschland. Das ist schon enorm. Auch Führungskräfte in Deutschland sind auch, ich glaube, EU-weit am wenigsten prozentual Frauen. Ja. Genau. Der Lohnunterschied zwischen Müttern und Vätern ist in Deutschland am höchsten EU-weit.
Wow.
Am höchsten. Das ist ein enormer Unterschied.
Liegt das denn daran, dass so viele Frauen in Teilzeit sind, in Elternzeit, Pflegejobs übernehmen zu Hause?
Ja,
das sind
absolut.
Alles die Gründe, ne?
Ja, definitiv. Ja, genau das. Und man muss, also es gibt sozusagen diese Motherhood Penalty, ja, also Frauen, die Mütter werden, erleiden Einkommensbußen und mit Kind werden die noch größer, also pro Kind noch mal größer.
Ja, ja.
Und da reden wir von 70%. 70% Einkommenseinbußen gegenüber Frauen ohne Kindern. Und auf der anderen Seite gibt es einen Fatherhood-Bonus in Deutschland. Ja, so habe ich auch geguckt, als ich darüber gestolpert bin.
Ich habe jetzt etwas irritiert geguckt
genau,
zur Erklärung.
Genau, also wenn wir Mütter und Nichtmütter, sage ich mal, vergleichen in Deutschland, verdienen Frauen ohne Kinder mehr als Frauen mit Kindern, als Mütter. Bei Vätern ist genau andersrum. Väter verdienen mehr als kinderlose Männer. Und da fragt man sich, wie kann das denn jetzt sein? Die einzige Erklärung ist ja eigentlich nur, dass die Frau, die verdient weniger, bleibt zu Hause, Elternzeit, Teilzeit und so weiter, so sehr dem Mann den Rücken frei
dass
hält,
der
dass der nochmal einen Karrierebooster bekommt, dadurch,
dass
die Kinder. Und man fragt sich, das ist ja wirklich wie im schlechten Film. Ne? Und dann, wir haben uns vielleicht in Deutschland auch schon so dran gewöhnt, aber dann schaut man in andere Länder und denkt so, das ist wirklich, also da sind wir sehr, sehr rückschrittlich in Deutschland.
Wo müssen wir da ansetzen?
Also ein Thema wird ja gerade diskutiert, das Ehegattensplitting, was zum Beispiel in Skandinavien oder auch in anderen Ländern ja auch schon lange nicht mehr gibt.
Ne? Ja, vielleicht können Sie es nochmal kurz erklären.
Genau, das Ehegattensplitting da, also unterm Strich geht es darum, oder unterm Strich, was bleibt, was sind die Implikationen? Die Steuerersparnis ist dann am höchsten, wenn die Gehaltsunterschiede auch am höchsten sind. Das heißt, wenn die, jetzt Klischees typisch gesprochen, Frau bleibt zu Hause, verdient gar nichts oder nur ganz, ganz wenig, dann ist die Steuerersparnis sozusagen am größten. Und das ist natürlich ein direkter monetärer Anreiz in unserem Steuersystem, zu Hause zu bleiben. Ne? Weil dann sagen viele, ach ja, für das Geld brauchst du auch gar nicht arbeiten gehen und so. Was auch wieder ein schöner Trugschluss der Deutschen eigentlich ist. Die Deutschen lieben ja Steuern sparen. Ja. Ganz logischerweise hat die Familie natürlich immer am meisten Geld, wenn beide gut verdienen. Die Steuerersparnis ist dann nicht so hoch. Ja, gut. Ich kann nicht mein Leben auf Steuer sparen. Also
in die falsche Ecke geguckt, so ein bisschen. Ne?
Total, ja. Und also da kommt, glaube ich, sozusagen vieles zusammen. Aber ja, so ist es halt System gemacht, ne? Und das drippelt natürlich runter auf alles.
Und konsequenterweise gibt es dann auch ein Rentengap.
Ja.
Wie hoch ist denn die Durchschnittsrente von Frauen in Deutschland?
Die dürfte so bei 1200 Euro liegen, plus minus.
Wow.
Durchschnittsrente von Frauen. Die von Männern ist auch nicht so super viel höher, aber ich glaube immerhin bei 1800 Euro.
Aber niedriger
Euro
auf alle Fälle als bei Männern.
Genau, ja. Und das, also bei 1200, vielleicht sind es auch 1300. Das sind ja auch immer verschiedene Statistiken. Aber da ist dann auch schon alles mit drin. Ne? Da ist gesetzliche Rente mit drin, da ist private Vorsorge und so weiter. Schon alles,
alles
auch
schon
mit drin, was gerade aktuell sozusagen gibt.
Wow.
Oder ne, durchschnittlich. Also, dass die gesetzliche Rente uns sich retten wird, ist ja allgemein bekannt. So. Aber ich glaube, gerade wachen auch viele auf mit ihrem Riester-Vertrag. Das wird jetzt auch nochmal ins Altersvorsorgedepot sozusagen umgemünzt. Aber da haben sehr, sehr viele Menschen in den letzten Jahren irgendwelche Riester-Verträge bespart, die unheimlich teuer sind. Und die durchschnittliche Rente, die man bekommt, wenn man einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, liegt zwischen 70 und 150 Euro im Monat.
Nicht so doll.
Und wenn man sich mal überlegt, wie viel man da reinspart, also das ist, also ist wirklich, das ist das, also dieses ganze Riester-Konstrukt, eine einzige Subventionierung der Versicherungsbranche vom
Aber
deutschen Staat.
Im Moment besteht eigentlich nur die Möglichkeit, wenn ich da raus möchte, den stillzulegen, oder?
Ja, genau, da müsste man sich nochmal den Vater. Es gibt ja auch weiterhin wahrscheinlich gute Riester-Verträge,
ne?
Je nachdem, sind ja nicht alle, aber also so die, die bei uns landen, wir schauen uns ja auch in unserem Programm ja auch Bestandsverträge an. Da muss man schon sagen, zu 99%. Also es gibt, ist ja auch immer die Frage, mit was vergleicht man das? Ne? Also es gibt deutlich bessere Altersvorsorgeverträge auch auf dem Markt in den allermeisten Fällen.
Waren Sie eigentlich wütend, als Sie Ihr Buch geschrieben haben?
Ich war total wütend, ja. Wirklich, ja. Also, und das ist eine Emotion, die ich bei mir sehr stark gespürt habe und die sich auch echt potenziert hat und die ich aber auch bei der Leserin auslösen wollte. Also es sollte jetzt nicht so, es ist glaube ich kein Larifari.
Nee, nee, also ich habe das nämlich auch gefühlt, als ich da durchgelesen habe in ihrem Buch. Da wird man ein bisschen wütend, ein bisschen sauer, auch ein bisschen auf sich selbst natürlich. Ne? Weil ich glaube, es kommt natürlich auch total viel darauf an, aus was für einer Familie man kommt. Ja. Also wenn man jetzt zur Geburt schon Aktien kriegt und das einfach Thema ist, dann wächst man da anders auf. Aber wenn man jetzt aus so bildungsfern, was Finanzen angeht, aufwächst, dann muss man sich das alles irgendwie selber zusammensuchen. Und ich habe das auch jahrelang vor mir hergeschoben.
Und so ist es ja bei den meisten von uns. Ne? Also wir sind jetzt eigentlich die erste Generation, ich bin jetzt Millennial, ich bin ja die erste Generation, die auch wirklich sozusagen auch Zugang zu den Informationen hat, ne, dass es jetzt so einfach ist, das alles online zu machen. Das hatte meine Mutter ja de facto alles gar nicht. Ne? Die ist noch in diesen alten Rollenbildern, traditionelleren Rollenbildern groß geworden, hat genau das gesehen. Und ich glaube, wir sind jetzt so die erste Generation, die sich auch finanziell wirklich emanzipieren kann auch, ne? Und auch finanziell sagen kann, so, boah, ich verdiene mein eigenes Geld, ich kann mir mein eigenes Haus kaufen. So. Ja, und deswegen haben wir, glaube ich, aber auch, müssen wir uns erstmal sozusagen da reinarbeiten und freistrampeln, weil aus unserem Elternhaus kriegen es die allerwenigsten mit.
Ja. Sie haben ja schon sehr viele Frauen beraten. Haben Sie denn das Gefühl, in Partnerschaften wird auf Augenhöhe über Finanzen gesprochen und offen?
In der Regel nicht, nein.
Nicht.
In der Regel nicht. Mhm. Also da bin ich auch immer wieder verwundert. Und man muss ja sagen, bei uns in unsere Programme, da landen ja schon die eher Aufgeklärteren. Ne? Man muss ja schon Schritt gegangen sein innerlich, ne? Zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt damit. Ich mache jetzt hier auch so ein Programm, mehrwöchiges, mehrmonatliches Programm, was auch Geld kostet, was auch Zeit und Energie von mir erfordert. Da ist man ja schon relativ weit sozusagen in der Entwicklung. Aber selbst auch da gibt es immer wieder der Großteil eigentlich der Frauen, wo es vielleicht gar kein Thema ist, ne? Oder wo dieses, man macht das halt so, ja, natürlich gehe ich in Elternzeit, ja, natürlich arbeite ich dann in Teilzeit als Frau, obwohl es vielleicht auch anders gehen könnte. Und meine Erfahrung ist aber auch, dass, ich sage es mal, vorausgesetzt, man hat einen Partner, der jetzt nicht so sehr antifeministisch ist oder ganz auf einem anderen Pfad unterwegs ist, dann Augen auf bei der Partnerwahl, aber dass die meisten Männer auch demgegenüber sehr offen dann sind. Ne? Also das, wenn man den Frauen dann sagt, ja, sprich es an, ne? Sprich das Thema Ausgleichszahlungen an. Ne? Also wir hatten ja gerade Fatherhood-Bonus. So, ja. Der kommt, also die Frau hat Einkommenseinbußen, Vermögenseinbußen, während der Mann genau das Gegenteil sozusagen hat und das unbeirrt weitermachen kann. Ja, nur weil die Frau zu Hause bleibt und auf vieles verzichtet und dann wird eine Ausgleichszahlung fällig.
Das heißt, der Mann zahlt der Frau einen monatlichen Betrag als Rentenausgleich sozusagen.
Genau, also sozusagen im Hier und Jetzt idealerweise Cash von links nach rechts, ne? Damit die halt ihre Altersversorgung machen kann, damit die auch sich Sachen ansparen kann, was sie gerne möchte, damit die auch ihr eigenes Geld hat. Ne? Ja. Eine Nanny würde ich ja auch bezahlen. Also nach außen hin bezahlt man dann die Leute als Dienstleistung, aber im Innenverhältnis dann halt nicht.
Warum ist es denn eigentlich besonders für Frauen so ein schambehaftetes Thema? Ist es nur dieses, ich habe mich nicht drum gekümmert? Oder ist das viel Prägung, Sozialisierung? Ja, was steckt denn dahinter?
Also ich glaube, das steckt in unserem Nervensystem aus Jahrhunderten. Ne? Also ohne zu tief in die Epigenetik reingehen zu wollen. Aber es ist Sozialisierung und Geld ist ja Macht. Und Frauen und Macht das gehört sozusagen nicht zusammen. Mhm. Frauen werden schon immer von Macht ferngehalten, indem sie von Geld ferngehalten werden, indem das Geld und somit auch die Macht dem Mann übertragen wird. Mhm. Und die Frau sich sozusagen zu fügen hat, in welcher Schattierung jetzt auch immer. Mhm. Und ja, von daher ist das, also ich meine, wenn man sich die Gesetzgebung alleine anschaut, meine Oma durfte noch kein eigenes Konto haben. Mhm. Meine Oma durfte noch nicht arbeiten ohne die Zustimmung von meinem Opa. Ne, es ist, die Generation lebt noch. Ne? So ist meine Mutter aufgewachsen mit dem Bild. Ja, ich zum Glück jetzt nicht mehr. Also es stuft ja zum Glück sozusagen ein bisschen ab, obwohl man jetzt natürlich auch in gewisse politische Lager gucken kann, wo sich das ja auch gerne wieder zurückgewünscht wird. Mhm. Also ja, da haben wir Frauen auf jeden Fall schon einiges an Kampf hinter uns, da zu stehen, wo wir jetzt gerade stehen. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, diesen Status quo, der wurde erkämpft. Und jetzt gerade geht es darum, den auch weiterhin zu verteidigen.
Ja.
So, also ich scharre ja manchmal mit den Hufen und denke, ja, warum geht's denn nicht voran? Bis mir eine Politikerin, mit der ich gesprochen habe, gesagt hat, ja, wir verteidigen gerade den Status quo. An ein Vorankommen ist gerade kaum zu denken. Ja, jetzt kommt natürlich zum Glück, Ehegattensplitting kommt ja einiges jetzt auf den Tisch, glücklicherweise. Aber ja, Geld und Frauen, das hat ja auch keiner Interesse. Also ne, wenn man sagt, jetzt das System, das Patriarchat, das ist ja auch ein Machtgefüge, was sich ja auch selbst erhalten will. Ja, die Bros wollen ihre Bros da nach oben ziehen und wollen natürlich die Macht unter sich weiterhin verteilen.
Haben Sie denn eigentlich diese Prägungen und Glaubenssätze auch in sich gespürt, bevor Sie jetzt Ihr finanzielles Erweckungserlebnis hatten?
Ja, definitiv.
Haben Sie auch?
Ja, also bei mir hat das früher mein Papa gemacht. Ich habe wahrscheinlich noch irgendwo einen Bausparvertrag rumfliegen.
Den Sie gar nichts mehr wissen.
Zwischendurch muss ich da mal irgendwas unterschreiben.
Ja, okay. Das war auch so.
Ja, klar. Also bei uns zu Hause war Geld auch nie so richtig Thema. Ne? Also ich weiß bis heute nicht, was meine Eltern früher verdient haben. Es war immer so ein bisschen, über Geld spricht man nicht und so. Und
ist auch sehr deutsch. Ne?
Total, es ist super deutsch. Und bei uns war Geld jetzt auch, oder jetzt nicht im Überfluss vorhanden. Ne? Also wir haben das schon auch gemerkt, also uns hat es jetzt an nichts gefehlt. Aber wenn wir zusammen in Urlaub gefahren sind mit anderen Familien, dann sind die ins Hotel und wir sind halt in die Ferienwohnung. Mhm. So, ne? Also wo ich halt schon so, ich habe jetzt keinen Mangel gespürt, aber war jetzt auch kein Leben in Saus und Braus. Und ich hatte auch immer mal wieder, ich sag mal so, den Check nach oben, sage ich jetzt mal, ja, dass es anderen besser geht, aber auch den Check nach unten, dass andere finanziell auch schlechter aufgestellt sind als wir, logischerweise. Und ja, ich hatte zum Beispiel den Glaubenssatz, Geld kommt nur durch harte Arbeit. Mhm. Und das Investieren überhaupt, also dass ich das Geld verdienen und Geld vermehren, was anderes ist, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ne? Ja. Das kam dann alles durch auf meiner eigenen Reise, als ich mich mit Geld beschäftigt habe, dachte ich so, ach so geht das. Ja, ich verdiene Geld und gebe es nicht alles aus, sondern investiere und dann wird das mehr. Das war für mich ein Konzept, das
magisch.
Das gab es in meiner Welt nicht, ja, irgendwie schon. Ja.
Ja. Sie haben ja mit Mitte 20 Ihr erstes Unternehmen gegründet, wgsuche.de. Vorher waren Sie fest angestellt bei Parship.
Ja.
Sind dann da raus. Warum in die Selbstständigkeit?
Ach, ich weiß es gar nicht so genau, ehrlicherweise. Das ist dann, war irgendwie so ein Bauchgefühl, war irgendwie so ein, ja, vielleicht auch eine gesunde Naivität, die man, glaube ich, auch braucht, um sich darauf einzulassen. Aber ja, ich war auch schon immer monetär motiviert, kann ich schon sagen. Also ich bin, vielleicht liegt es auch an meinem Sternzeichen, ich bin Steinbock, den sagt man ja eh zu, sehr geldfixiert zu sein. Und ja, mir war schon auch wichtig, dass zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, dass ich dafür auch bezahlt werde und so. Ich glaube, ich habe mal ein unbezahltes Praktikum gemacht, vielleicht auch 2, 3 oder so. Aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, nee, ich will jetzt hier nicht mehr unbezahlt arbeiten und habe mir dann einen anderen Job gesucht. Also es war mir schon, irgendwoher kam es dann doch, ja. Aber ich komme jetzt auch nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich glaube, mein Urgroßvater, wie hatte eine Schlosserei oder so, aber ich komme überhaupt nicht aus einem unternehmerischen Umfeld.
Das ist
so,
schon, dass das aus Ihnen selbst kam.
Total,
dann.
Ja.
Toll.
Ja, schon.
Aber das ist ja auch ein großer Schritt. Hatten Sie da auch Respekt vor der Selbstständigkeit?
Schon, ja. Wobei, wie gesagt, ich war so jung.
Einfach
ich war 24, 25. Ich hatte auch keine Verpflichtung. Es war ja alles egal. Ich habe in der WG gewohnt, habe da 400 Euro für mein WG-Zimmer bezahlt und
los geht's.
Keine Kinder, nichts. Ne?
Ja, stimmt.
Wenig zu verlieren. Ja. So. Und dann, und ich finde, dafür sind die 20er Jahre ja auch so ein bisschen da, sich auszuprobieren und auch mal ein paar falsche Entscheidungen zu treffen. Die habe ich sicherlich auch getroffen damals und das ist halt gut gegangen, ja.
Mit einer Vermögensberaterin sind Sie ein bisschen auf die Nase gefallen.
Zum
ne?
Beispiel, ja, genau.
Was ist da passiert?
Also, Das war genau in der Zeit, als ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht habe. Dann kann man sich ja entscheiden, ob man in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen möchte oder nicht. Mhm. Und ich habe gesagt, nö, habe ich bis jetzt nichts Gutes darüber gehört. Habe also mein Kreuzchen bei Nein gemacht auf diesem schönen Formular. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, Moment mal. Also, aber wenn ich jetzt gar keine Rente, ist jetzt auch blöd. Irgendwie, wovon will ich denn eigentlich leben? Und genau, da bin ich bei dieser Beraterin oder Maklerin, muss man sie eigentlich nennen, gelandet. Ja, und die hat mir munter alles verkauft, was sie mir so verkaufen wollte. Ich war da ja auch ein leichtes Opfer, sage ich mal, habe unterschrieben, wie wir alle ja irgendwelche Verträge an den Hacken haben. Und ja, und so nach so, ich weiß gar nicht mehr, 3 Jahren, 4 Jahren oder so. Ja, ich hatte aber immer so ein komisches Bauchgefühl. Ne? Dann hat mein Papa auch mal gefragt, ja, was hast du eigentlich unterschrieben? Was ist das denn? Ich so, ja, aber wird schon gut sein. So,
weiß ich nicht.
Weiß genau. Wirklich, ne? Weiß ich auch nicht so genau. Ja, keine Ahnung, zahle halt 300 Euro ein, was auch viel war für mich damals. Ja, das war so meine Naivität. Und ich glaube, das, was halt viele auch kennen, dieses Gefühl von, ich gebe das in die Hände von jemandem, der sich damit auskennt. Ne? So dieses Vertrauen, so,
total.
Ja, die hat jetzt irgendwie einen Blazer an und weiß, wie viel, die hat das ja gelernt, so. Ne? So diese Hörigkeit gegenüber gelernten Maklern, Versicherungsmenschen oder so. Weil ich selber bin ja eh zu blöd dafür, das so zu verstehen. Ja, und hintenrum ist dann rausgekommen, dass mich diese Versicherung 18.000 Euro nur an Gebühren gekostet
Boah,
hat. Nur
das
an
ist
Gebühren.
Hart.
Und so viel hatte ich damals noch gar nicht eingezahlt. Also ich habe den Vertrag dann auch stillgelegt und ich glaube, ich bekomme aus diesem Vertrag da jetzt eine Rente, ich glaube, original von so 13,57 Euro.
Das ist ja.
Habe natürlich auch nicht lange eingezahlt, habe es dann stillgelegt. Aber im Verhältnis, also ein paar Jahre habe ich ja dann, ich habe ja schon einige 1.000 Euro dann noch eingezahlt. Mhm. Ist das natürlich kein gutes Geschäft, zumindest nicht für mich. Für die Maklerin sehr, ja, für mich halt nicht. Und das war so mein Aha-Moment, so mein Erwachen, dass ich dachte, nee, das ist nicht gut.
Und dann haben Sie Madame Moneypenny gegründet,
genau.
2015 war das, ne?
Ja.
Da waren Sie ja somit die Erste, die sich um Frauenfinanzen gekümmert hat, glaube ich. Ne?
Total,
mittlerweile ist es ja schon so ein bisschen verbreiteter.
Ja, ja.
36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie momentan. Was bekommen Sie denn für Rückmeldungen von den Frauen? Also, weil ich könnte mir vorstellen, da verändert sich ja nicht nur der Blick auf die Finanzen, oder?
Das ist richtig und das ist ein Effekt, den ich zum Beispiel total unterschätzt hatte damals. Ich wollte halt Frauen Finanzen beibringen und habe dann auch erst peu à peu gemerkt, was da alles noch so dran hängt, dass es eben nicht nur Finanzen ist und nicht nur der ETF-Sparplan, sondern die Partnerschaft, die Biografie, die Familienplanung. Wie bin ich mit Geld aufgewachsen? Was habe ich als Kind über Geld gelernt? Was habe ich als Mädchen über mich gelernt, über mich in der Gesellschaft? Und das mündet alles im Geld. Das ist das Schöne daran. Ja? Wenn man das Geldthema einmal anpackt, dann hat man vieles in seinem Leben aufgeräumt.
Ja.
So. Und genauso sind auch die Rückmeldungen. Also ich dachte damals, ich baue einen Finanzkurs so. Aber eigentlich, was die Frauen da erleben, ist eigentlich eine Art von Transformation, weil wir schon auch relativ tief reingehen. Ne? Und das ist auch genau das Feedback, was wir bekommen, dass nicht wenige auch ihr Leben umkrempeln. Ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung, von einem Event, wo ich auch ein Podcast-Interview gegeben habe. Und dann kennen mich natürlich auch super viele und kommen auf mich zu und so. Und oder auch hier in München werde ich dann auch erkannt auf der Straße. Und es überwiegt die Dankbarkeit dafür, selbstbewusster geworden zu sein und viele andere Themen auch angepackt zu haben. Also ja, die haben dann ihre Rentenlücke und ja, die haben dann auch ihren Sparplan und so, aber haben ihr Gehalt verhandelt oder gehen in die Selbstständigkeit, trennen sich vom Partner oder Partner, Partnerin oder auch nicht oder ziehen das nochmal auf eine Augenhöhe. Und das meine ich so mit, dass Geld so der Lebensbereich ist, ne, wir haben auch noch Gesundheit, wir haben Beziehung, wir haben Job und so weiter, wo aber vieles so zusammenkommt, wo
total.
Die Fäden irgendwie zusammenlaufen.
Auch so Selbstbewusstsein, was man dann
Selbstwert,
ne?
Auch Selbstwert, der sich sicherlich auch im Gehalt widerspiegelt. Ne? Das spiegelt sich wieder in dem, was verdiene ich und wie gehe ich auch mit meinem Geld um. Ne?
Ja.
Also bin ich es mir wert, für mich selber vorzusorgen? Bin ich es mir wert, was zurückzulegen? Bin ich es mir wert, nicht auf Werbekampagnen die ganze Zeit reinzufallen und 2 für 1 zu kaufen, obwohl ich eigentlich gar nichts brauchte? So. Und das ist ja auch, ja, es hat ja auch niemand da draußen Interesse daran, dass wir gut mit unserem Geld umgehen. Ne? Die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft basiert ja darauf, dass wir unser Geld für Konsum ausgeben, für dies, das, für jenes. Und da konstant dagegen zu arbeiten, das ist schon auch ein Kraftakt. Aber das kann man lernen. Ne? Und man kann sich sein System aufsetzen, auch ein Sparsystem mit verschiedenen Konten und so weiter. Ja, sodass man dann da auch ja, so eine Kraft irgendwie rausschöpft. Ne? Und was wir auch viel gespiegelt bekommen, ist, dass das hatten wir auch eingangs, dieses Scham- und Angstthema, das wird im Laufe der Jahre ja immer größer und es zieht so viel Energie. Ne? Also etwas abzuwehren und sich damit zu beschäftigen, sich nicht damit zu beschäftigen den ganzen Tag.
Sich immer die Augen zuzuhalten.
Ja, das ist ja auch anstrengend. Ja, das ist unheimlich anstrengend, bis hin zu körperlichen Symptomen. Ja, also Frauen, die sagen, ich kann nicht auf meinen Kontostand gucken, da wird mir übel. Da ist, ne, so, da fang an zu schwitzen oder sonst was. Geld ist nun mal Existenz auch. Und da reinzugehen, und das liebe ich an dem Thema, dass wir das machen, weil sich da sehr, sehr viel löst.
In Ihrem Lebenslauf haben wir ja vorhin gehört, dass Sie sich aus einer Beziehung gelöst haben, die Ihnen nicht gut getan hat. Und das haben Sie tatsächlich mitten in der Schwangerschaft gemacht.
Ja.
Das ist auch ein sehr mutiger Schritt gewesen. Wow.
Total. Und auch kein leichter, definitiv. Aber ja, ich glaube, die Schwangerschaft war da für mich auch nochmal so ein Augenöffner. Das war wie so eine Lupe, wie so ein Brennglas. Mhm. So, dass ich mich gefragt habe, okay, also das, was jetzt schon nicht gut läuft, das wird nicht besser mit Baby.
Aber ist das nicht wahnsinnig niederschmetternd? Oder?
Ja.
In dem Zustand, wo man eigentlich denkt, wo man eigentlich alles Schutz Happy braucht, Konfetti sein.
Ne? Ja. Genau, wo man eigentlich auch Schutz braucht.
Total.
Wo man sich natürlich auch körperlich, emotional, wo man auch so sehr, sehr vulnerabel auch einfach ist. Ne? Und das erste Kind, ich weiß ja überhaupt nicht, wo oben und unten und Hormone und puff, es ist ja wirklich ein absoluter Ausnahmezustand. So, ne? Aber vielleicht habe ich auch genau das gebraucht, ehrlicherweise, um dann auch diesen Schritt dazu gehen. Ja, und dann war ich im dritten Monat schwanger und habe dann gesagt, ja, ich glaube, das wird hier nichts. Also besser jetzt als noch später, ja, wenn sich die Konflikte nochmal potenzieren. Ich glaube, da fühlen auch viele Frauen mit. Also wir haben in unserem Programm auch sehr viele Frauen, die sich gerade in der Scheidung befinden oder auch die Scheidung vorbereiten oder jetzt nach der Trennung gemerkt haben, oh Mist, ne, jetzt muss ich wirklich mal. Ja, und so kommt dann alles zusammen, ja.
Ihr Sohn wird ja demnächst 4 Jahre alt. Mhm. 6 Wochen nach seiner Geburt sind Sie wieder arbeiten gegangen tatsächlich, ne?
Notgedrungen.
Boah.
Ja,
notgedrungen. Wie haben Sie das hingekriegt?
Ich weiß es nicht. Ich habe es auch gerade noch in einem anderen Podcast-Interview erzählt. Es sind so Phasen, also unfreiwillig wieder, muss ich wieder rein.
Da mussten Sie einfach ins Unternehmen wieder gehen.
Genau, ich musste einfach, weil da ein bisschen was schiefgelaufen ist, muss ich da wieder rein. Und ja, dann war mein Alltag halt irgendwie ja gearbeitet, wenn das Kind geschlafen hat und viel nachts auch. Und ja, es ist natürlich auch sehr viel, also ich bin jetzt nicht 40 Stunden wieder arbeiten gegangen, ne, sondern mir war es auch wichtig, da eine Balance zu halten. Und am Ende habe ich mich, muss man auch sagen, in dem Moment auch gegen mein Unternehmen entschieden, weil ich mir die Frage stellen muss, ich kann nicht alles machen. Ja, also ich kann nicht mich um mich kümmern und um das Baby. Es war ja noch ein Baby, ja, also da waren ja ganz andere Themen. Und noch um das Unternehmen kümmern. Und da habe ich gesagt, okay, also das, was ich am ehesten wieder aufbauen kann, wenn es vor die Wand fährt oder was auch immer, ist das Unternehmen, mich wieder aufzubauen, wird schwierig. Und wenn ich vor die Hunde gehe, kann ich auch das Baby nicht versorgen und so. Genau, ja. Und da musste ich dann die Entscheidung treffen, erstmal viele Dinge auch einfach dann nicht zu machen und laufen zu lassen und dann wieder aufzubauen. Und das war sowohl eine persönliche Krise als auch eine unternehmerische Krise. Natürlich alles in einem Jahr, weil wenn es kam, dann kam es natürlich auch auf einmal. Wenn das Leben einen herausfordert, dann auch richtig. Ja, war eine wirklich katastrophale Zeit. Mhm. Maximal anstrengende Zeit möchte ich auch nicht wieder haben. Aber ich meine, in dem Buch geht es ja auch um Resilienz und das habe ich da bewiesen und auch nochmal gelernt und nochmal resilienter geworden, auf jeden Fall. Also das Unternehmen also in ganzer Linie und darum geht es ja auch ein bisschen in dem Buch, Krisen als Chance zu sehen, nicht nur an der Börse, sondern auch im Privatleben und wo auch immer, genau.
Und Sie haben beide Babys großgekriegt. Chapeau.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, total. Also alle leben noch. Alle leben noch. Allen geht's gut. Alle wachsen wunderbar. Und ja, kann mich nicht beschweren. Im Gegenteil. Und das ist ja auch in der Krise, es fühlt sich alles unheimlich schwer an. Und man denkt sich so, boah, wie soll ich das schaffen? Und wann ist das zu Ende? Und rückblickend sieht man dann aber, wofür es gut war. Ne? Also wofür es dann wirklich gut war und was daraus erwachsen ist. Und meistens geht es einem danach ja besser als jemals zuvor und das kann ich von mir auch sagen, ja.
Das ist schön. Sie hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, über die Riester-Verträge haben wir gesprochen, dass die vielleicht nicht mehr für jeden so das Ideale sind mittlerweile. Es gibt ja aber noch andere so Fehlannahmen von Frauen zum Thema Finanzen. Was begegnet Ihnen denn da noch so?
Ah, der schöne Klassiker, das Eigenheim. Ne? Also mit dem, ich brauche nur mein Eigenheim und da bin ich sicher. Und ich glaube, es ist teils richtig, teils aber auch ein großes Missverständnis. Ja, man zahlt dann keine Miete. Im besten Fall ist dann auch der Kredit abbezahlt, was aber auch nicht immer der Fall ist, wenn man in Rente geht. Ja. Also vielleicht zahlt man dann noch eine Miete, in Anführungsstrichen, nur halt in Form des Kredits. Und ich glaube, was auch viele Menschen ganz generell, nicht nur Frauen, so ein bisschen vergessen, ist, dass das Eigenheim mir kein Einkommen bringt.
Das ist kein Cash.
Meine Gegenfrage ist dann immer, okay, Und wer bezahlt die Lebensmittel? Dein Eigenheim bezahlt dir nicht die Lebensmittel. Mhm. Backsteine kann man ziemlich schlecht essen. Ja. Sind nicht sehr nahrhaft.
Also außer man verkauft das dann. Ne?
Außer
das
man verkauft
das schon eine Sicherheit, ja.
Genau. Was ja aber bei einem Eigenheim eigentlich nicht das Ziel sozusagen ist. Mhm. Ne? Und da steckt auch ein emotionaler Wert drin. Das ist, da habe ich meine Kinder drin großgezogen und so weiter. Ne? Da ist dann zu verkaufen, ja, vielleicht muss man den Schritt machen. Aber auch da muss man sich jetzt auch keine Illusionen um irgendwelche Preise machen, ne? Für ein Familienhaus in Bochum, mhm. sage ich jetzt mal. Also das Eigenheim ist auf jeden Fall ein Thema und generell so dieses Thema wird schon gehen, wird schon klappen. Ne, so eine gewisse Vogelstrauß-Technik, so gesetzliche Rente wird schon reichen oder ich bin ja verbeamtet, wird schon irgendwie alles reichen. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Details auch, die so ein bisschen hinunterfallen oder über die auch nicht so richtig gesprochen werden oder wo die Aufklärung vielleicht auch fehlt. Ne? Also ich glaube, ein großer Mythos, der sich auch hartnäckig hält, ist, dass wenn das Rentenniveau in Deutschland bei 48% liegt, dass ich 48% meines Gehalts als Rente bekomme. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Diese 48% ist nur quasi eine mathematische Zahl von Durchschnittsrenten, die aber darauf fußen, dass jemand 45 Jahre lang arbeiten gegangen ist zu dem Durchschnittsgehalt. Mhm. Wer arbeitet 45? Also das ist vollkommen an der Realität vorbei.
Super, aber individuell unterschiedlich.
Ja,
ne?
Genau, aber dieses 48%, ja, ach, das reicht schon, das passt schon für mich. Mhm. Du bekommst nicht 48%. Mhm. So, und da gibt es so viele Mythen und Missverständnisse, die dann hintenrum einfach sehr, 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 sehr wehtun, wenn es dann nicht reicht.
Ja. Wenn wir jetzt mal so ein Idealbild basteln,
ja,
also sagen wir mal eine Frau, die ist 45 Jahre alt, die war vielleicht ein paar Jahre zu Hause bei den Kindern, jetzt arbeitet sie wieder in Teilzeit.
Mhm.
So. Und die sagt jetzt, ich möchte mich jetzt finanziell absichern.
Ja.
Was ist denn da der erste Schritt?
Also als ersten Schritt würde ich erstmal langweiligerweise mir die Versicherung wirklich angucken, ne? Also was da alles so, welche Beträge eigentlich wo sozusagen.
Also Bestandsaufnahme, das
genau,
erste.
Genau, Bestandsaufnahme, ne? Welche Verträge habe ich schon? Weil was wir auch oft sehen in unserem Programm, da gehen hunderte von Euro in irgendwelche Verträge.
Mhm.
Wenn man die mal stilllegen würde und das Geld nehmen würde und entweder in einen vernünftigen Vertrag stecken würde oder in die Börse, dann sind die meisten schon aus dem Schneider. Mhm. Also allein das umzuschiften ist schon so viel, ist schon so ein großer Nutzen.
Aber da entsteht da das erste Problem, ne?
Genau,
weil die meisten, und vor allem auch die meisten haben da gar nicht so einen Überblick.
Ja.
Also
es ist auch
da
super
kann ich dann zu Ihnen kommen, zu Madame Money
oder zu anderen Beratungen
oder zu Verbraucherzentralen, oder? Machen
genau,
die sowas
Verbraucherzentrale auch,
ne? Auch.
Ja, doch, die machen es eigentlich. Muss es mal so ein bisschen. Muss man gucken, welche Verbraucherzentrale jetzt vielleicht, aber ist eigentlich kein schlechter Anlaufpunkt, Verbraucherzentrale. Vieles ist ja mittlerweile auch im Internet dann irgendwie zugänglich, ne? Ich meine, bei mir, wir haben ja auch hunderte von Blogartikeln, da kann man sich auch so ein bisschen durchwühlen.
Es gibt auch einen Podcast, ne?
Genau, es gibt auch einen Podcast. Das Beste ist, wenn man sich dazu entschließt, zu einer Beratung zu gehen, und das ist, glaube ich, eine gute Idee so, weil man muss das auch nicht verstehen und ist auch nicht dafür gemacht, dann sollte man auf jeden Fall achten, zu einer Honorarberatung zu gehen.
Mhm.
Es gibt verschiedene Arten von Beratungen in Deutschland. Es gibt einmal die Makler, die sich aber auch Berater nennen. Das ist so die Dame, an die ich geraten bin. Die sagen auch unabhängige Finanzberatung. Unabhängig, weil sie dir alles verkaufen von allen Finanzhäusern und Versicherungsgesellschaften und nicht nur für eine. So, das ist das Unabhängige an der ganzen Geschichte.
Okay.
Die leben aber von der Provision. Hier meine 18.000 Euro war Provision.
Ja.
Und dann gibt es die Honorarberater, Beraterinnen, Beratungen, die funktionieren ganz anders. Da gehe ich hin und sage, hier, ich habe mal einen Riester, können Sie sich den mal anschauen? Dann sagt er, ja, kostet 250 Euro. Und dann sagst du, ja, 250 Euro, gut, passt.
Mhm.
Das heißt, ich bezahle den sozusagen upfront oder hinterher auf Rechnung und weiß ganz genau, was da auf mich zukommt und so. Und der hat dementsprechend aber auch kein Interesse, mir irgendwas zu verkaufen. Weil den bezahle ich pro Stunde. Wenn ich dann mit 7 Verträgen ankomme, ja, dann dauert es ein bisschen länger.
Mhm.
Aber wenn der hinter sagt, Frau Wegelin, brauchen Sie gar nicht. Legen die alle still, Sie brauchen gar keine Versicherung. Sie sind so gut aufgestellt, brauchen Sie gar nicht.
Mhm.
Dann ist das für den okay.
Ja.
Während meine Maklerin, bei der ich war, die hat natürlich ein Interesse daran, mir Fonds zu verkaufen, mir Versicherungen zu verkaufen,
wichtiger
alles mögliche zu verkaufen, weil sie ja die Provision bekommen. Das ist ein Interessenskonflikt. Jetzt gibt es nicht nur schwarze Schafe, aber es ist vom System her, ja, ist das sozusagen mit eingebaut und da fließen enorme Provisionen, ja. Und ich kann die Leute ja auch verstehen, ne? Die sitzen da, die Berater, und überlegen sich, ja, ich kann jetzt ja auch auf einen Schlag 20.000 Euro verdienen, wenn ich der Omi noch einen Riester sozusagen untermogel, ne. Haben auch ihre Familie hinten, also
Also das ist mal ein Schritt,
das sind die Systeme,
darauf
genau.
zu achten. Das ist wirklich eine super Information. Wir gehen nochmal kurz zurück zu Maximiliane Mustermann.
Ja, genau. Die schaut sich also, genau, lässt ihre Verträge erstmal anschauen, weil da liegt schon sehr, sehr viel Potenzial. Dann sollte Maximiliane Musterfrau sollte ihre Rentenlücke ausrechnen. Ja, also wie groß ist wirklich, wirklich meine Rentenlücke? Und die Rentenlücke ist die Differenz zwischen dem, was ich im Alter brauchen werde. Da kann man von dem ausgehen, was man jetzt ungefähr braucht. Vielleicht 2, 3, 5% mehr draufpacken für Medikamente, keine Ahnung. Und dem, was ich Stand jetzt bekomme. Aus der gesetzlichen Rente, aus der privaten Rente irgendwo, da steht in irgendwelchen Unterlagen, was ich vielleicht auch an Mieteinnahmen bekomme, weil ich irgendwo eine Immobilie habe oder so. Und da ist in den meisten Fällen eine Lücke zwischen dem, was ich brauche und zwischen dem, was ich bekomme.
Okay.
Und das zu wissen, ist schon mal sehr, sehr viel wert. Das ist oftmals ernüchternd, wenn man denkt, ich zahle jetzt hier 40 Jahre in die Rente, was ich und so, was kommt dabei für mich raus? Aber diese Zahlen zu kennen, ist halt einfach sehr wichtig, weil es so ein Realitätscheck ist. Ne? Und das ist bei uns in dem Programm oft der Moment, wo die Frauen dann sagen, oh, warte mal, ich muss mehr verdienen. Ich muss mein Gehalt verhandeln oder ich muss mich selbstständig machen oder ich muss das Unternehmen wechseln oder ich muss in eine andere Branche gehen, wo ich halt mehr verdienen kann. Jetzt auch mit der ganzen KI-Transformation und so weiter, das ist das ja nochmal unter einem ganz anderen Stern, wie wir in Zukunft Geld verdienen werden. Genau, und wenn man die Rentenlücke sozusagen hat, dann geht es darum, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, das ist im Buch auch skizziert, aber da muss ich ja irgendwie dahin kommen, wie kann ich jetzt diese Rentenlücke schließen, ne? Durch mein ETF-Portfolio an der Börse. Und das ist dann eigentlich auch eine Rechnung, ne? Wenn ich jetzt 1.000 Euro im Monat noch aus einer anderen Quelle brauche, muss man sich eben dann sozusagen rückwärts rechnen, wie viel Vermögen muss denn dann, wenn ich in Rente gehe, in meinem ETF-Depot sein, ja, wie viel, und da reden wir über Millionenbeträge in der Regel, ja, 1 Million, 1,5, was auch immer, damit dann dieses Depot, was da liegt, ich nenne es immer die goldene Gans, ja, damit die goldene Gans fett genug ist, dass die goldenen Eier, die sie legt, die Gewinne dann pro Jahr, pro Monat, pro Quartal, wie auch immer, dass die meine Rentenlücke schließen, dass da die 1.000 Euro pro Monat netto für mich dann wirklich auf meinem Girokonto landen, dass ich dann verleben kann. Und das ist sozusagen Kunst und Handwerk zusammen, das auszurechnen und da dann auch einen Sweet Spot zu finden, was halt auch realistisch ist. Ne? Wenn ich jetzt einer 55-jährigen Frau sage, ja sorry, du musst noch 1,5 Millionen irgendwo herzaubern, dann ist das natürlich utopisch. Ne? Aber trotzdem gibt es verschiedene Stellschrauben. Deswegen war ich gerade noch mal bei Versicherungen, ne? Stilllegen und die 200 Euro lieber da reinpacken. Ne? Also da ist ja auch dann sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum. Aber das ist sozusagen das Grundkonstrukt, wie man an die Sache rangehen würde. Und dann hat man die Zahl, die man pro Monat dann auch sparen muss und investieren muss, damit das Ganze dann hinkommt.
In der Theorie klingt das alles so einfach.
Ja, es ist auch nicht, ich sage mal, es ist nicht kompliziert, aber auch ein bisschen komplex dann schon.
Man muss sich,
ne?
Weil da einfach mal reinfuscheln. Ich glaube, das ist schon einfach eine Wahrheit, dass man sagt, man muss sich dem mal stellen.
Total.
Mal gucken, was habe ich, was brauche ich.
Und Schritt für Schritt. Genau. Schritt für Schritt. Man muss nicht jetzt alle schon, unsere Programme geben mehrere Wochen oder auch Monate. Ja, ne? Das ist aber jetzt auch nicht Vollzeit. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis. Man muss jetzt nicht Finanzen studiert haben, um die eigenen Finanzen auf die Reihe zu kriegen. Wir haben Kundinnen, die sind... Da war der Mann, glaube ich, Business Analyst bei irgendeiner großen Bank. Wir haben teilweise Bankerinnen bei uns in dem Programm oder auch Menschen, die in Unternehmen große Budgets auch verantworten, große, kleine Budgets oder auch Selbstständige oder so. Es geht ja alles irgendwie immer um Finanzen und Budgets, die dann aber ja sozusagen bei uns das nochmal mit ihren persönlichen Finanzen machen, wo man eigentlich sagen würde, ja, die haben ja schon eine Zahlenaffinität und so weiter.
Müssen das können, ne?
Theoretisch ja, aber praktisch kann es halt so gut wie niemand. Ja. Und das ist auch okay. Das ist ja auch total okay. Aber alle können es lernen. So.
In ihrem Lebenslauf, da haben wir gehört, ihr Prinzip ist, Mut wird immer belohnt.
Ja.
Gibt es denn schon einen nächsten mutigen Schritt in Ihrem Leben? Ein neues Projekt, eine neue Investition, eine Idee?
Ja, immer.
Habe ich mir fast gedacht.
Immer. Also ich glaube, mein letztes Mutprojekt war auch dieses Buch, ehrlicherweise. Ja. Das hat mich viel gekostet. Viel Mut auch gekostet. Und ja, es gibt ein neues Projekt. Ist immer so blöd, wenn man noch nicht darüber reden darf. Aber genau, es gibt auch bei Madame Moneypenny ein neues Projekt, was wir aber auch in den nächsten Monaten dann vorstellen werden. Natürlich auch wieder Frauenfinanzen, aber nochmal so ein bisschen eine andere Richtung. Ja, und ich glaube, was gerade auch sehr viel Mut erfordert, die ganze künstliche Intelligenz-Transformation, ehrlicherweise, im Berufsleben. Und nun bin ich ja auch Unternehmerin und habe ja auch viele Angestellte und auch Verantwortung für Strukturen und Prozesse und so. Und ja, ich glaube, das Unternehmen dahin zu bringen und die Mitarbeitenden dahin zu bringen und auch meine Kunden auch dahin zu bringen, da die Augen aufzumachen und zu sagen, es könnte sein, dass ihr in einem Jahr, dass es diesen Beruf in einem Jahr einfach de facto nicht mehr gibt. Mhm. Ja, da müssen wir, glaube ich, alle gerade sehr vor allem wachsam sein und dann auch ja mutig mit dem Ergebnis umgehen und uns ja resilient aufstellen, um auch diese Krise dann erfolgreich zu bewältigen. Ja, das wird, glaube ich, die nächste große Krise oder Chance, die uns allen bevorsteht, ja.
Ich glaube, uns wurde heute allen ganz wunderbar sanft, aber aufrüttelnd der Kopf gewaschen ein bisschen. Herzlichen Dank dafür.
Vielleicht ein bisschen mit Massage, ja.
Ja, voll. Die letzte Frage.
Wohlduftend.
Die letzte Frage bekommt jeder Gast von mir.
Ja.
Was würden Sie am 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Meinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht würde ich, glaube ich, zu mehr Mut raten. Nochmal.
Ah.
Ja. Ich meine, als ich 20 war, da war ich ja noch lange nicht, ich meine, ich bin jetzt doppelt so alt, noch lange nicht so gefestigt, ne? Und man wabert immer so ein bisschen so zwischen dem eigenen Ich und der Gesellschaft und den Erwartungen. Was muss man alles noch schaffen? Was muss man alles noch tun? Und ich glaube, daraus aus so vielleicht diesen Erwartungen auch mal auszubrechen und zu sagen, weißt du, ich mache jetzt mal genau das Gegenteil. So,
okay.
Und ja, ich glaube, die 20er sind einfach dafür da, zu explorieren. Und ich sage immer, meine größte Stärke ist auch gleichzeitig meine größte Schwäche. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ja, Steinbock, so, dann ziehe ich das auch durch und dann bin ich da auch all in und so. Aber da hätte mir vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit vielleicht auch ganz gut getan. Mhm. Auf der anderen Seite hat es mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also es macht schon alles so seinen Sinn und es ist eine große Qualität. Aber manchmal nicht ganz so verbissen, so die Dinge anzugehen. Ein bisschen entspannter wäre, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen, ja.
Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. So heißt ihr aktuelles Buch. Sehr spannend, was da alles drin steht. Tolle Infos und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren.
Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.